Erich Mielke, ein Mielke-Spruch bringt der, wie kam, oh Gott. Nächstes Jahr gibt's dann von René Obermann exklusive Hitler-Vergleiche. Ja, unser Netz ist das Beste, das sich je seit
von der Edge,
weil, von der Edge bis an die Memel über das Reich gespannt hat. Herr Obermann. Unglaublich.
Das Herrennetz.
Ja. Nee, so nicht.
We're losing them. Stay close.
I'm trying.
Use the stabilizers.
Look at the home stabilizers.
The blue switches.
Well, the blue ones don't do anything. They're just blue.
Yes, they're blue. They're the blue stabilizers.
Yeah. Well, it's just boring now, isn't it? They're boring us. They're blue boring us.
Doctor, how come she can fly the TARDIS?
You call that flying the TARDIS, ha?
Okay. I've mapped the probability vectors, done a fallback on the temporal isometry, charted the ship to its destination, and parked us right alongside.
Parked us? You haven't landed?
Of course we've landed. I just landed her.
But it didn't make the noise.
What noise?
You know, the...
It's not supposed to make that noise. You leave the brakes on.
Yeah, well, it's a brilliant noise. I love that noise.
Nummer 376. Tampu. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 376. Kompott, den ich am heutigen, ja im Herbst, es regnet nämlich, Freitag, dem 24. Mai 2013, Tag 144, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:45.
Wenn es denn nicht gerade irgendeine andere Zeit ist. Das Intro habe ich aus NSFW Folge 69, Erich Obermann und Dr. Wer noch gleich, vierte Folge aus der fünften Staffel, Geraubmord kopiert. Und was ihr hier auf die Ohren bekommt, ist allerdings nicht nur eine große Seite, die eine kleine Seite kauft, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und was ihr konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit voll verregneter Regierung und Wirtschaftsecke. 5 Grad light rainige, partly sunnige, das kann ich garantiert nicht bestätigen. Quite coole greetings. Und das Wischding ist schon da. 10 nach 8 und das Wischding ist schon da. So, der Wind macht, Windchillen tut das Ganze 5 Grad oder Comfort Level 4 Grad, irgendwie so. Unwarm. Und da ist auch das Meer an Regen, was mir schon angedroht wurde, seit ich es vorhin auf dem Radar entdeckt habe. Aber ja. So. Wind macht irgendwas zwischen 6 und 7 km/h aus, was war uns doch gleich, dem West. Genau. Können wir mal nachgucken. So, hier exactly. Wie sieht es denn aus? In Sachen Präzipitation wird mehr. Peak irgendwann 8.50 Uhr, super. Oder anders ausgedrückt, diese Aufnahme wird nass. So. Letzte Woche hatten wir den einen Tag Sommer dieses Jahr. Jetzt haben wir wieder Herbst. Toll. Wie auch immer, dann kommen wir jedenfalls in der Regierungsecke an. Als es da erstmal eine 3-Proz-U gibt, weil nämlich in Deutschland gilt bei Wahlen eine 5%-Klausel, schreiben die Radiowissen Weltnachrichten. Das heißt, nur wer von mindestens 5% der abgegebenen Stimmen erhält, ja, das üben wir nochmal, kommt ins Parlament. Für die Europawahl 2014 hat das Bundesverfassungsgericht die 5%-Hürde nämlich mal in einem Gerichtsurteil kassiert. Aber jetzt stellt sich raus, dass Die riesengroße Koalition, also CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne, beschlossen haben, sie wollen eine 3%-Klausel, bei der ich zumindest mit dem BFFG-Urteil im Hinterkopf, wo nämlich gesagt wurde, ne, egal welche Prozenthürde, macht bei einer Europawahl überhaupt gar keinen Sinn, weil bei einer Europawahl es keine Regierung gibt, die da unterstützt werden müsste. Von daher gibt es da überhaupt gar keinen triftigen Grund, warum man Kleinparteien überhaupt aus dem Parlament raushalten wollen müsste. Und vor allen Dingen, warum Deutschland als Einzelgang irgendwie meint, ja, also deutsche Kleinparteien dürfen nicht ins EU-Parlament, andere Kleinparteien aus anderen Staaten dürfen das aber. Und damit hat BFFG gesagt, also hier da die 5%-Hürde für die Europawahl könnt ihr euch komplett knicken. So, und jetzt hat die riesengroße Koalition, die GAU-Koalition, beschlossen, sie will eine 3%-Hürde. Das ist auf der einen Seite ja weniger als die 5%, die es bisher gab. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem immer noch ein Verstoß gegen das Urteil, so wie ich es verstanden habe. Weil in dem Urteil im Kern drin steht, egal welchen Wert ihr da eintragt, Hürde ist Verfassungsbruch. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die verfassungsbrechende Koalition beschließt einfach mal auch Grundgesetz, das scheißern wir drauf. So, sehr geehrte Bundes- und Landesämter für Inlandsgeheimdienste, die sich komischerweise Verfassungsschutz nennen. Wenn Sie Ihrem Namen mal gerecht werden wollten, wäre da jetzt ein echt guter Zeitpunkt, mal damit anzufangen, zu ermitteln, wie es denn eigentlich sein kann, dass die riesengroße Koalition, also im Bundestag alle Parteien bis auf die Linken, weil mit denen tut man ja nichts, beschließen, dass sie ein Urteil eines unwesentlichen Gerichts in Karlsruhe mit dem Vornamen Bundesverfassungs einfach mal komplett ignorieren. Na, wie kann denn das sein? Oder um es mal wieder mit dem CDU-Begriff auszudrücken, es kann doch nicht sein, dass die riesengroße Koalition auf die Verfassung scheißt. So. Ist aber so. Na, und das ist jetzt der Punkt, wo jetzt sich mir halt die Frage aufdrängt, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Wo wollt ihr hin? Hm? Na, super. Touchscreen unter der Folie und Wasser vertragen sich nicht miteinander. Siehst du was? Das ist doch auch eine sprechende Uhr. Dann machen wir jetzt hier gerade mal ganz unauffällig das iPhone zur sprechenden Uhr. Passt das hier überhaupt rein? Nee, ne? Das passt da nicht rein. Moment. So. Dann nehme ich halt den Touch-iPod. Dann gab es nämlich das Altlob, weil Bundesumwaldmeier sieht in der geplanten bundesweiten Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll eine Zeitenwende in der deutschen Atompolitik. Dieser Konsens sei ein historischer Durchbruch, sagte Altmaier im Bundestag. Durch die Entscheidungen, über die Entscheidungen zu den Orten, die in die engere Wahl kämen, werde das Parlament entscheiden. Sollte man nicht eigentlich irgendwo dann auch wenigstens dabei haben, eine wissenschaftliche Kriterienliste, dass das Parlament zwar die Kriterien festlegt, aber nicht die genauen Orte? Weil, soweit ich informierte bin, hält sich der Anteil an Nuklearwissenschaftlern im Bundestag in Grenzen. Also die Mehrheit sind es mit Sicherheit nicht, weil die Mehrheit sind schon Juristen. Und Juristin mit Nuklearwissenschaftsausbildung, ich sag mal so, es würde mich schwer überraschen, wenn es da eine größere Anzahl von gäbe. Aber ja. Niedersachsens Ministerpräsident Weil ermahnte Altmaier, eine Verständigung mit den Energieversorgern herzustellen. Diese wehren sich nämlich gegen die Kostenübernahme von 2 Milliarden Euro für die neue Suche. Ja, ach. Warum hast du denn eigentlich überhaupt keinen Scroll-Lock? Ja, jetzt hast du einen Portrait-Orientation-Lock. So, dann gab es den Rechnungshafk. Weil der Bundesrechnungshof hat nach einem Magazinbericht schon im November 2011 Bedenken wegen des jetzt gescheiterten Milliardenprojekts für die Aufklärungsdrohne, da kann ich mir jetzt überlegen, möchte ich es deutsch aussprechen, Eurohawk, oder möchte ich es englisch aussprechen, Eurohawk, Oder möchte ich es sogar deutsch übersetzen? Eurofalke? Also jedenfalls für die gescheiterte Drohne hat der Bundesrechnungshof sich schon 2011 im November zu Wort gemeldet und gesagt, so hier, da Bedenken. Damals hat ein immer noch amtierender Herr Kriegsverteidigungsminister de Maizière einigermaßen offensichtlich diese Bedenken nicht beachtet. So, ich meine, de Maizière kann sich ja gerne wieder rausreden mit, es sei nicht seine Aufgabe, irgendwelche Bedenken zu beachten, aber es ist sehr wohl seine Aufgabe, als verantwortlicher Minister dann wenigstens den Kopf hinzuhalten, wenn er Scheiße gebaut hat. Na, Scheiße bauen kann jeder mal, aber wenn man dann nicht die Konsequenzen daraus übernehmen will, dann darf die Scheiße halt auch immer noch mehr gesucht werden. Was bei Politikern nicht so schwer ist, aber ja. Wie das Magazin berichtet, verlangte die Kontrollbehörde bereits damals Auskunft vom Kriegsverteidigungsministerium, das dann aber Verträge und Berichte verschickt hätte, die unter Verweis auf eine Geheimhaltungsklausel mit der US-Industrie an entscheidenden Stellen geschwärzt waren. Na, oder anders ausgedrückt, die Kontrolleure haben zwar gesagt, wir haben hier ein Problem, gebt uns mal, was ihr an Unterlagen habt. Und da hat das Ministerium dann eigenmächtig entschieden, okay, Unterlagen gibt's aber nur in geschwärzt. Wahrscheinlich die wichtigen Stellen geschwärzt. Weil irgendeine Firma meint, da Geheimhaltungsinteressen haben zu dürfen. Entschuldigung, wenn Sie Steuergelder ausgeben wollen, Herr Kriegsminister, dann haben Sie bitte schön keine geschwärzten Dokumente zu verteilen, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob die Steuergelder an der Stelle überhaupt angemessen ausgegeben werden können. Na? Ich meine, okay, de Maizière stellt sich jetzt hin und sagt, ja, also jetzt hat er angeordnet, dass dem Bundesrechnungshof Zugang zu sämtlichen Unterlagen in ungekürzt gewährt werden soll. Ja, das kommt ein bisschen arg spät. Vor allen Dingen ist dann auch noch irgendwann in der Woche aufgekommen, dass es übrigens schon 2004, also noch früher, erste Hinweise darauf gegeben hätte, dass die Drohne niemals flugzulassungsfähig sein könnte. Was dann so ungefähr der Zeitpunkt ist, wo man dann mal anfangen kann, sich Gedanken darüber zu machen, okay, wie viele Kriegsminister hatten wir seitdem und wie viele von denen haben denn etwas getan, um dieses Problem mit der Flugzulassung zu lösen oder überhaupt nur zu klären? Ich möchte lösen, keiner. So, ist alles noch vom letzten Freitag. Dann... Schön an dem Touch ist, der ist ohne Hülle einfach so abwischbar. Gab es die Diskriminierung? Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Löning, hat eine anhaltende Diskriminierung und Verfolgung Homosexueller in vielen Teilen der Welt beklagt. In mehr als 70 Staaten würden Lesben und Schwule auch heute noch mit rechtlichen Sanktionen bedroht, sagte der FDP-Politiker zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie. Die Sanktionen reichten von mehrjährigem Freiheitsentzug bis hin zur Todesstrafe. Löning rief dazu auf, die Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte zu respektieren und zu schützen. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte gab an, in einer Studie hätten 25% der Befragten angegeben, in den vergangenen Jahren wegen ihrer sexuellen Orientierung körperlich oder verbal angegriffen worden zu sein. Allerdings ist diese Kritik so ein bisschen putzig, wenn man sich mal anguckt, was macht denn die Regierung selber? Na, also klar, man kann mit dem Zeigefinger auf andere Leute zeigen. Wenn man allerdings mit dem Zeigefinger irgendwo hin zeigt und die anderen Finger zur Faust ballt, dann zeigen die anderen Finger komischerweise irgendwie in die Richtung von dem, der da zeigt. Na, also man kann sagen, ja, das ist böse, was die anderen Staaten da machen. Und dann gucken wir uns mal an, was macht denn eigentlich die deutsche Regierung so? Also steuerliche Gleichstellung oder überhaupt Gleichstellung in verschiedenen Kriterien gab es in Deutschland regelmäßig erst nach einer Klatsche von einem unauffälligen Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs. Ja, selbst die Ehegattensplitting-Geschichte, da weigert sich die CDU und die CSU, also die Fraktion CDU/CSU, immer noch von sich aus tätig zu werden, mit der Begründung, man warte da einfach mal ein Urteil aus Karlsruhe ab. Also diesen Verfassungsbruch, den wir da sehen, können wir live und in Farbe beobachten. So, Inwiefern das denn jetzt keine Diskriminierung sein soll, könnte bei Gelegenheit vielleicht nochmal jemand irgendwie erläutern. Das will mir jetzt gerade irgendwie nicht so richtig sich erschließen. Aber vielleicht ist es ja irgendwie eine Nicht-Diskriminierung in einer nicht so offensichtlichen Form und ich bin einfach nur zu doof, das zu begreifen. Vorstellbar ist es. Ich meine, okay, in Deutschland kommen die Leute nicht in den Knast, wenn sie es wagen, Personen des gleichen Geschlechts attraktiv zu finden. Aber das ist arg wenig, wenn es ihr mich fragt. Oder anders ausgedrückt, ja, man kann natürlich sagen, ja, andere Staaten sind noch schlimmer. Aber das macht das, was ihr hier macht, auch nicht besser. Na, das ist so ähnlich wie, wie war das jetzt hier, die Pfadfinder in USA, die jetzt dann mehrheitlich beschlossen haben, dann doch mal Homosexuelle zu tolerieren. Tolerieren heißt ertragen. Na, also so frei nach dem Motto, also wenn man irgendwie Role Model sein will, dann darf man halt nicht homosexuell sein. Oder man darf sich zumindest nicht geoutet haben. Ja, das ist ja schön. Ne? Oder anders ausgedrückt, nein. Oder wie ich es vorhin tot, als mir die Meldung über den Weg huschte, herzlich willkommen im 20. Jahrhundert. Wir haben übrigens inzwischen schon ein Jahrhundert später. Aber da kommt auch nochmal irgendwann an. So in 100 Jahren vielleicht. So, dann gab es Asylbeit. Weil nämlich nach einer Wartefrist von 4 Jahren sollen Asylbewerber künftig ganz einfach eine Arbeit annehmen können. Die bislang noch erforderliche Vorrangprüfung durch die BIMBIS-Agentur für Arbeit soll entfallen, sieht eine neue Regelung des BIMBIS-Arbeitsministeriums vor. Sie soll am 29. Mai auf die Tagesordnung des BIMBIS-Kabinetts und zum 1. Juli in Kraft treten. Motorflugzeug. Das Motorflugzeug im ersten Teil war übrigens da, bevor ich das Aufnahmegerät aus der Tasche geholt hatte. Ja, wir haben hier auch irgendwo einen Flughafen in nicht gar so ferner Ferne. Asylbewerber sollen arbeiten dürfen, wenn sie denn 4 Jahre lang nicht gearbeitet haben und brav bitte, bitte sagen. Und kann man mal irgendwie vermuten, was sie wohl so für Jobs annehmen werden, weil ihnen keine anderen Jobs zur Verfügung gestellt werden. Hint, billige Arbeitskräfte. Ja, der angebliche Fachkräftemangel, den man unter anderem daran erkennen kann, dass die Gehaltsangebote bei den offenen Jobs immer noch nicht gestiegen sind, kann man dumpf erahnen. Also wenn Angebot und Nachfrage doch, wie das Mantra doch lautet, bekanntlich den Preis regulieren, dann kann man an der Nichtbeweglichkeit des Preises erkennen, dass irgendwas zwischen Angebot und Nachfrage nicht so stimmt. Ja, oder anders ausgedrückt, wenn doch angeblich die Nachfrage so viel größer als das Angebot wäre, warum bewegt sich dann der Preis nicht? Kabum. Das ist die Frage, welches Kabum? Ja, das Kabum. Ja, na, also Asylbewerber dürfen dann demnächst auch arbeiten. Oh, wie großzügig. Möchtet ihr dafür jetzt auch noch gelobt werden? So, dann gab es die Beistellung. Habe ich bei Trollfe gefunden. Update aus dem Bayerischen Landtag. Nachdem im Jahre 1999 Bayern als letztes Bundesland ein Verbot der Beschäftigung enger Familienangehöriger bei Landtagsabgeordneten diskutierte, das dann 2000 mit einer Ausnahmeregelung für Anführungszeichen Altfälle Anführungszeichen beschlossen wurde, haben schnell noch 34 Abgeordnete Familienangehörige eingestellt. Keine weiteren Fragen. Na, also ich meine, erst verbieten sie es, nur um dann noch rechtzeitig vor Inkrafttreten in die Altfallregelung reinzuplumpsen. Das ist so ähnlich wie die US-Senatoren, die sich künstlich aufregen, dass Apple keine Steuern in Amerika zahlen würde, obwohl Apple Steuern so viel zahlt, wie gesetzlich vorgeschrieben. Und einfach nur die gesetzlichen Funktionslöcher mit benutzt, die genau die Senatoren auch beschließen. Oder zumindest noch nicht beschlossen haben, aufzuhören. So, dann gab es Hassbrüll, weil Bundesinnenterrorist Hans-Peter Brüllrich will über eine Reform des Aufenthaltsgesetzes die Ausweisung islamistischer Hassprediger erleichtern. Wer religiösen Hass sät, wird eine Ausweisung ernten. Toll, er fühlt sich manchmal gedrückt, obwohl ich gar nichts drücke. Sagte der CSU-Politiker einer Zeitung. Röhrig kündigte an, bei der Innenterroristenkonferenz in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Er warnte zudem vor der Bedrohung Deutschlands durch deutsche Islamisten in Syrien. Die Tendenz sei in den letzten Monaten gestiegen, blubberte Röhrig. Okay, Hassprediger ausweisen. Herr Friedrich, nun ist ja allgemein bekannt, dass sie Hassbotschaften verteilen, wie der Islam ist der Terrorismus. Geht das als religiöse Hasspredigt schon durch? Und wenn ja, wohin weist man sie denn so ungefähr aus, Herr Friedrich? Bayern ist noch kein eigener Staat. Und Bayern hat, glaube ich, auch irgendwie nur begrenztes Interesse daran, aus der Bundesrepublik auszutreten. Also, Herr Friedrich, wohin weist man sie denn so aus? So, dann gab es die Orgierung, weil 10 Monate nach Bekanntwerden der Organspendeskandale in Deutschland will die Politik Ärzte stärker kontrollieren. Richtlinien der BIMBIS-Ärztekammer zur Organentnahme sollen künftig nämlich vom BIMBIS-Gesundheitsministerium genehmigt werden müssen. Gesundheitspolitiker aus allen Bundestagsfraktionen hätten sich auf eine erneute Änderung des Transplantationsgesetzes geeinigt, schreibt eine Zeitung für Ärzte. Laut einer Zeitung für Berliner Tage machen sich Mediziner, die Wartelisten für Spenderorgane manipulieren, um die eigenen Patienten zu bevorzugen, künftig strafbar. Ja, ich meine, was ich putzig finde, das Bundesgesundheitsministerium soll irgendwelche Regeln approven. Ist das dasselbe Bundesgesundheitsministerium, in dem Krankenkassenvertreter als Gesetzesschreiber für Krankenkassenregelungen sitzen? Weil so richtig absolut unabhängig, also ich meine, okay, gibt's in keinem Ministerium, aber ja. Der drückt hier tatsächlich Tasten. Das ist sehr unpraktisch. So, genau, Drohnen 2004. Hier mal nachgucken. Ja, Drohnen 2004. Weil die Zulassungsprobleme bei der Aufklärungsdrohne Eurohawk waren der Bundeswehr offenbar bereits seit 2004 bekannt. Schon vor Vertragsschluss sei mehrfach seitens der Flugsicherung, der Industrie und der Zulassungsstelle der BIMBIS-Wehr auf den fehlenden Kollisionsschutz hingewiesen worden, schreibt eine Sonntagszeitung. Jawohl, 8.30 Uhr. Ohne diesen kann keine Zulassung im zivilen Luftraum erfolgen. Das Ministerium teilte dagegen mit, erst Ende 2011 sei deutlich geworden, dass die Musterzulassung der Drohne nur mit erheblichem Mehraufwand zu erreichen sei. Plus, da gab es auch noch die Meldung, ja, bei der Überführung der einen Testdrohne nach Deutschland wäre es auch zu mehreren Problemen gekommen. Unter anderem wäre die Satellitenverbindung zu dem Vieh ausgefallen. Und anstatt, dass es dann dahin fliegt, wo es hinfliegen soll, weil einen Flugplan abfliegen sollte eigentlich so ungefähr jeder Autopilot in einem halbwegs ordentlichen Flugzeug inzwischen hinkriegen, wäre das Ding auch noch vom Kurs abgekommen. Aber ja, also wir können es ja zulassen für den deutschen Luftraum. Was dann auch noch irgendwie die Frage aufwirft, inwiefern denn die Bundeswehr eigentlich irgendwas im deutschen Luftraum rumfliegen lassen will. Was soll das eigentlich werden, wenn es fertig wird? Na, Bundeswehr machte ja zuletzt gerade dadurch Pressemeldungen, dass man doch nach bewaffneten Drohnen gepöbelt hätte. So, jetzt haben sie hier eine unbewaffnete oder eine zumindest nicht per se immer bewaffnet fliegende Drohne. Was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Wen in Deutschland wollt ihr eigentlich mit einer bewaffneten Drohne umbringen? Und legt mal da, inwiefern das dann nicht einen Straftatbestand wie Totschlag oder gar Mord erfüllen könnte. Also das Kriegsministerium weist darauf hin, der Name sei Hase und man wisse von nichts. So, die Bundeswehr soll 2004 bereits davon gewusst haben, dass das mit der Zulassung Schwierigkeiten macht. So, es wirft dann irgendwie die Frage auf, was ist denn eigentlich zwischen 2004 und 2011 passiert? Hat irgendjemand mal was getan oder waren die Ärsche alle wieder zu fett, um sie in Bewegung zu setzen? So, dann gibt es Mitnehmzeichen, weil Autobesitzer sollen die Nummernschilder bei Umzügen bald in ganz Deutschland mitnehmen dürfen. Wer umziehe, auch über Ländergrenzen hinweg, könne das bisherige Kennzeichen des Fahrzeugs behalten. Naja, also ich meine, wenn ich nur innerhalb eines, Länder, sagte Bundesverkehrsram Sauer. Oh, er hat mal wieder etwas getan. Oh mein Gott, mark the date. Er hat etwas getan. Und das nicht nur reine PR für PKW-Maut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dafür wird er jetzt PKW-Maut haben wollen. laut einer Verordnung, die das Kabinett auf den Weg brachte, soll die bisherige Pflicht zu einem neuen Kennzeichen beim Wechsel des Wohnsitzes entfallen. Die Regelung soll zum 1. Juli 2014 in Kraft treten. Der Bimbesrat muss noch zustimmen. Naja, die Autos lässt man ja im Moment bei der Stadt zu. Insofern ja, natürlich hat der Bundesrat da eine Meinung zu haben. So, dann gibt es das der Bank G. Hurheimnis. Die EU-Kommission und die 27 Mitgliedstaaten wollen nämlich in den nächsten Monaten weitreichende Fortschritte im Kampf gegen Steuererziehung machen. Für den Beschluss verschärfter Regeln habe man eine Frist bis Jahresende gesetzt, sagte EU-Ratspräsident Van Rompuy nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Ins Visier wollen die Staaten auch Gesetzeslücken nehmen, die große Unternehmen ausnutzen, um die Zahlung von Steuern zu umgehen. Bis auf Österreich und Luxemburg geben alle EU-Länder bereits automatisch Auskunft über Zinserträge von Ausländern an deren Heimatländer weiter. Künftig sollen dann auch Daten über Anlageprodukte, wie etwa Lebensversicherungen, ausgetauscht werden. Luxemburgs Regierungschef Juncker machte erneut klar, dass erst Verhandlungen mit den Nicht-EU-Ländern wie der Schweiz und Liechtenstein über die Weitergabe von Steuerdaten abgeschlossen sein müssten, bevor er den strengen EU-Regeln zustimme. Holland ist ausgerückt. Das wurde verkauft, als das Bankgeheimnis soll abgeschafft werden. Wozu ich dann nur breit grinsen kann und sagen kann, Bankgeheimnis? Was für ein Bankgeheimnis? Wir hatten ein Bankgeheimnis? Hier haben wir doch schon länger kein Bankgeheimnis mehr. Jeder Fritzer bei irgendeiner Behörde darf nachgucken, was auf welchen Konten, wo, wie, wann angekommen ist, rumgelegen hatte, wie auch immer. Ja, offizielle Begründung war, um die organisierte Kriminalität zu suchen. Genutzt wird es, soweit ich weiß, vor allem dafür, um Hartz-IV-Empfänger nachzuweisen, dass sie doch noch 3 Cent mehr auf dem Konto hätten. So, dann gab es nochmal Rockwürfe, weil im Zusammenhang mit dem gescheiterten Drohnenprojekt Eurohawk, gibt es neue Vorwürfe gegen Bundeskriegsverteidigungsminister de Maizière. Nach Informationen einer Zeitung soll er sich noch im Mai vergangenen Jahres für die deutsche Beteiligung am Drohnenprogramm der NATO eingesetzt haben. Mai vergangenen Jahres ist übrigens nach 2011, wo auch das Kriegsverteidigungsministerium offiziell mitbekommen haben will, dass das mit der Zulassungsfähigkeit der Drohnen wegen mangelnden Kollisionsschutzes Schwierigkeiten aufweist. Aber der Herr de Maizière, dessen Aufgabe ist es ja nicht, zur Kenntnis zu nehmen, was in seinem Ministerium passiert, oder wie? Na, ich meine, er kann sich ja gerne damit rausreden, dass es nicht seine Aufgabe ist, an den Untersuchungsausschuss für die NSU-Morde irgendwelche Militärgeheimdienstakten weiterzugeben. Aber wenn er sich für den Drohneneinsatz einsetzt, dann hat er sehr wohl zur Kenntnis genommen zu haben, dass es gerade mit genau den Drohnen Zulassungsprobleme gibt. Wenn er das nicht macht, ja, Entschuldigung, das ist seine Aufgabe. Dafür wird er Gerüchten zufolge bezahlt. Und wenn er dafür doch Gerüchten zufolge bezahlt wird, dann erschließt sich mir ganz und gar nicht, warum er dann seine Arbeit nicht macht. Also, Herr de Maizière, vielleicht habe ich es ja nur verpasst und Sie haben da eine echt gute Begründung für, aber ich habe keine gute Begründung gehört. So, dann legen Sie doch mal eine Begründung auf den Tisch. Es würde mich ja wirklich interessieren, wenn es denn eine gute Begründung gibt, warum man denn eine nicht für den Luftraum zugelassene Drohne unbedingt in Deutschland einsetzen muss. Warum das denn alternativlos ist. Na? Sagen Sie es doch einfach. So, dann gab es eine Stressschiebung, weil Europas Banken bleibt ein umstrittener europaweiter Stresstest in diesem Jahr erspart. Eigentlich wollte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde die Kreditinstitute in der zweiten Hälfte des Jahres erneut genauer unter die Lupe nehmen. Das sei derzeit allerdings nicht sinnvoll, da es europaweit stark unterschiedliche Ansätze zur Bewertung der Bankvermögen gebe, teilte die EBA in London mit. Die beiden bisherigen Stresstests waren ein Flop. So blieben etwa die riesigen Kapitallücken einiger Institute in Irland, Spanien und Zypern unentdeckt. Ja, wie war das? Die zyprischen Banken, die in sämtlichen Stresstests groß erfolgreich waren. Und dann kurz danach mussten die zyprischen Banken mit Geld aufgeblasen werden, weil bedauerlicher Einzelfall, kann ja mal passieren. Er hat auch nochmal den Weiterweit, weil Bundesbankpräsident Weidmann hat vor nachlassenden Bemühungen bei der Bewältigung der EU-Schuldenkrise gewarnt. Entschuldigung, Herr Weidmann, nur nochmal fürs Protokoll. Das ist die Bankenkrise, die wir seit wie vielen Jahren jetzt doch gleich noch haben? 2007 hat es in den USA angefangen, 2008 hier. Das ist also gerade mal der 5-Jahres-Zeitpunkt, wo diese fucking Krise uns immer noch belästigt. Und anstatt, dass wir mal das tun, was in Island hoch erfolgreich war, nämlich Banken, die nicht funktioniert haben, den nicht funktionierenden Teil einfach pleite gehen zu lassen, hat ja die deutsche Regierung, sowohl die Große Koalition in der letzten Regierung als auch die amtierende Regierung, beschlossen, dass es viel sinnvoller ist, die kaputten Banken so lange mit Geld zu bewerfen, bis sie aufhören zu implodieren. Was bei einer Hypo Real Estate mal so ganz nebenbei so bummelig 150 Milliarden Euro gekostet hat. Herr Weidmann, was für Bewegung hätten Sie denn jetzt eigentlich lieber gehabt? Oder wo sehen Sie denn jetzt ein Problem, dass nicht genug Geld in die Banken reingeblasen wurde? Oder was ist ein konstruktiver Vorschlag, was man denn dann tun könnte? Dass angesichts der guten Entwicklung an den Finanzmärkten, insbesondere der niedrigen Zinsen, auch für Staatsanleihen der Kampf gegen die Ursachen mit weniger Nachdruck geführt werde. Weidmann sagte einem Springer-Erzeugnis am Sonntag, die Verbraucher dürften bei Käufen auf Pump nicht mit dauerhaft niedrigen Zinsen rechnen. Das sollten all jene bedenken, die sich jetzt verschuldeten. Ja, natürlich darf man nicht auf dauerhaft niedrige Zinsen rechnen. Es sei denn, man hat einen Kreditvertrag, den die Banken wahrscheinlich nicht abschließen werden, in dem der Zinssatz festgeschrieben ist, permanent. Weil, ne, pacta sunt servanda. Wenn man dann einen Vertrag hat, wo drin steht, der Zinssatz beträgt 0,0000000%, dann kann die Bank davon nicht abweichen. Ne? Aber hey, also, ja. Machen Sie doch mal einen konstruktiven Vorschlag, was sollten wir denn dann tun? Also ich meine, mein konstruktiver Vorschlag wäre, okay, alle Banken, die nicht in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell am Leben zu erhalten, von sich aus, da gucken wir mal, ist da irgendetwas drin, was systemrelevant wäre. Das holen wir da raus und den ganzen Rest, der darf in sich implodieren, weil das, was nicht systemrelevant ist, das hat in einer Marktwirtschaft gefälligst dann dahin zu gehen, den Weg des Dodo einzuschlagen, wo es hingehört, pleite zu gehen. Na? Wenn man kein Geschäftsmodell hat, was funktioniert, dann ist doch das Konzept von Marktwirtschaft, dann geht man halt pleite. Punkt. Das ist dann halt so, ja. Und, weiter? Er hat es auch nochmal weitreich, weil der hält es nämlich auch für bedenklich, Frankreich mehr Zeit zum Defizitabbau zu geben. Die Glaubwürdigkeit der neuen Regeln werde sicher nicht gestärkt, wenn man die darin enthaltene Flexibilität gleich zu Anfang maximal ausschöpfe, faselte er dann auch noch rum. Frankreich habe wie Deutschland als Schwergewicht im Euroraum eine besondere Verantwortung dafür, dass die im vergangenen Jahr verschärften Regeln zum Defizitabbau ernst genommen würden. Die EU-Kommission hatte Frankreich zuletzt zugestanden, die Defizitobergrenze von 3% der Wirtschaftsleistung erst 2015 einhalten zu müssen, 2 Jahre später als bisher vorgesehen. Der Witz an der ganzen Sache ist diese relativen Angaben. Prozent der Wirtschaftsleistung, Herr Weidmann. Die funktionieren nur dann als absolute Zahlen, wenn die Wirtschaftsleistung nicht implodiert. Zum Beispiel, weil man sich totspart, weil der Staat überhaupt kein Geld mehr ausgibt, weil der Staat Rechnungen nicht mehr bezahlt oder so. Ja, in dem Moment implodierte die Wirtschaft. Und bei implodierender Wirtschaft, also wenn das BIP kleiner wird, dann ist bei der gleichen Schuldensumme der prozentuale Anteil der Schulden. Ja? Einfache Mathematik, Herr Weidmann. Ja, aber man kann natürlich jetzt rumtönen, nein, also Frankreich hat gefälligst sich tot zu sparen. Ja, Herr Weidmann, das kann man machen. Das ist übrigens aber kein Vorschlag, den ich als konstruktiv einstufen würde. Insofern lassen Sie das. So, dann gab es Todspanien, weil das Euro-Krisenland Spanien, steht so tief in der Kreide wie noch nie zuvor. Trotz der drastischen Einsparungen der konservativen Regierung kletterten die Schulden des spanischen Staates zum 31. März auf 923,31 Milliarden Euro. Das seien 87,8% des Bruttoinlandsprodukts, teilte die Zentralbank in Madrid mit. Im Vergleich zum 31. Dezember betrug der Anstieg 4,4%. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy will 2013 das Haushaltsdefizit auf 4,5% herunterschrauben. Was aber nicht funktionieren würde, weil bei dem Herunterschraube der Ausgaben versehentlich die Wirtschaft mit heruntergeschraubt wird. Und damit der zweite Teil von der Prozentrechnung, ne? Anteil, ist ein Bruch. Dann gibt es da die Zahl oben und die Zahl unten. So, und wenn man an der einen Stelle schraubt und die eine Zahl verändert, dann ist es, hat das Auswirkungen auf das Ergebnis. Oh mein Gott. Brüche hatten wir ja noch nicht in der Schule. So, dann gab es das Zyblem, weil die Wirtschaft auf Zypern, schreibt hier Lost in Europa, könnte in diesem Jahr um mehr als 10% einbrechen, sagt Finanzminister Georgiades nach Angaben des Fachdienstes EU-Business. Damit wären die Folgen der Anführungszeichen Rettung, Anführungszeichen, noch schlimmer als erwartet. Der IWF geht mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 8,7% aus. Selbst das wäre ein Negativrekord für die Eurozone. Zuvor war bekannt geworden, dass das Problem der Geldwäsche auf Zypern nicht gelöst ist. Offenbar wissen die Banken nicht einmal, wer ihre Kunden sind, heißt es in einem Bericht des Europarats. Ein klarer Fall für die EU- und Euro-Chefs, sollte man meinen. Doch bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel wollen Merkel und Co. mit der Euro-Krise nichts zu tun haben. Man setzt lieber auf Abschreckung, denn auf Abhilfe. Oder anders ausgedrückt, hoch, Zypern implodiert. Da konnte ja keiner mit rechnen. Na, bis auf die Leute, die es von Anfang an gesagt haben und gesagt haben, ja, also wenn ihr das da denen wirklich vorschreibt, dann implodiert das Land. Und oh, Überraschung, das Land implodiert. So, dann kommen wir auch schon, naja, ein bisschen früh, aber ja, in der Musikecke an. In der Musikecke versteckt sich hier wieder mal Mark Enfroy mit einem Album Unconditional und einem Titel Unconditional. Der ist 5 Minuten 16 lang. Gefunden habe ich den im Podsafe Music Network mal vor Jahren. Gefolgt vom Herrn Pispers, der sich am 14. Mai zum Thema Kursfeuerwerk in 2 Minuten 42 ins Benehmen gesetzt hat. Den kriegt er dann auch noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den zugegeben nicht so unheimlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel als E-Mail an copyblog@gmail.com, als Kommentar im copyblog.de unter den Eintrag zu Kompott 376 Teil 2 oder als Tweet oder app.net Post an @kompott. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwo reinkomme. Und dann möchte der Touch-iPod hier auch mal ein Internet schnorren. Weil ich es jetzt doch gewagt habe, hier dran rumzutippen. An dem Outline. Jawohl. So, und wie auch immer wünsche ich euch dann jedenfalls viel Spaß mit Mark Enfroy und dem Herrn Pispers und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. An der Börse heißt es, wird die Zukunft gehandelt. Und wenn man sich die aktuellen Kurse ansieht, muss die Zukunft mehr als rosig sein. Die Kurse an der deutschen Börse haben ein Allzeithoch erreicht und mancher fragt sich irritiert, was denn die ominösen Märkte und ihre hohen Priester, die Börsianer, mit diesem Kursfeuerwerk eigentlich feiern. Es müssen die neuen Rekorde sein, die Europa derzeit aufstellt. Noch nie waren die Zinsen so niedrig und noch nie war die Jugendarbeitslosigkeit so hoch. Das dank der Schuldenkrise und den wunderbaren Sparprogrammen der südeuropäischen Länder, mittlerweile 2/3 der jungen Menschen in Griechenland und fast die Hälfte ihrer Altersgenossen in Spanien und Portugal arbeitslos sind, muss schließlich gefeiert werden. Denn an der Börse wird ja nicht die Zukunft der Jugend Europas gehandelt, sondern die Zukunft der Gewinne der Unternehmen. Und um die muss man sich wohl keine Sorgen machen, denn wenn die jungen Verwöhnten, aber gut ausgebildeten Nichtsnutze erstmal lange genug arbeitslos waren, werden sie auch endlich bereit sein, für wettbewerbsfähige Löhne zu arbeiten. Das heißt, sie werden einsehen, dass ihr Stück vom Wohlstandskuchen ein trockenes Minibrötchen ist. Und was soll daran so schlecht sein? Trockenbrot macht Wangen rot, wird Ihnen die Fachfrau für Wettbewerbsfähigkeit, Frau Dr. Angela Merkel, zurufen. Denn die ist in der DDR groß geworden, dem ehemaligen Niedriglohnsektor der alten Bundesrepublik. In der DDR hat IKEA die billigen Möbel herstellen lassen, die auf dem westdeutschen Markt so wettbewerbsfähig waren. In der DDR wurden die Waschmaschinen und Kühlschränke produziert, die man im Westen bei Neckermann und Quelle konkurrenzlos billig kaufen konnte. Und wie wir gerade erfahren, haben westliche Pharmakonzerne in der DDR an Menschen die Medikamente getestet, mit denen sie so erfolgreich waren, dass sie zu Börsenlieblingen wurden. Und mit den Gewinnen, die die Werktätigen und die Medikamententester der DDR erwirtschaftet haben, konnte man prima die Mauer und das für die Aufrechterhaltung des Niedriglohnsektors notwendige Wachpersonal finanzieren. Ist das die Wettbewerbsfähigkeit, die Angela Merkel den südeuropäischen Nachbarn so nachdrücklich ans Herz legt? Wie lange wird es wohl dauern, bis die verzweifelten Arbeitslosen Südeuropas sagen, Hauptsache Arbeit und sei es als Medikamententester? Ein Kursfeuerwerk der Pharmakonzerne wird uns informieren, wenn es soweit ist. Bis neulich.